damit du Frieden hast. Im Laufe der Jahre war es ein Privileg, so viele Menschen aus aller Welt kennenzulernen. Einige Menschen besuchen Danzig nur für ein Wochenende, entdecken die Gospel Church und schließen sich uns an. Vielleicht gehört der eine oder andere von euch heute dazu. Es ist immer schön, neue Leute zu treffen und ihre Geschichten zu hören. In den ganz frühen Tagen der Gospel Church gab es einen Besucher namens Ian aus den Niederlanden. Ian war ein netter Kerl und ganz neu im christlichen Glauben. Er kam auf einem christlichen Festival zum Glauben. Die Person, die auf der Bühne sprach, sagte: "Komm und folge Jesus nach und all deine Probleme werden verschwinden." Ian, der zu dieser Zeit viele Probleme hatte, stürmte nach vorne. Er war begierig zu glauben und zu erleben, dass seine Probleme verschwinden. Also begann er, an Jesus zu glauben. Am Anfang war er wirklich begeistert. Doch nach einiger Zeit verschwanden diese Probleme nicht. Tatsächlich wurden sie schlimmer. Seine Frau verließ ihn. Er hatte Probleme auf der Arbeit.
Und als ich mich mit ihm traf, hatte er wirklich zu kämpfen. Er sagte: "Clint, ich dachte, als ich anfing, Jesus nachzufolgen, würden all meine Probleme verschwinden. Was passiert hier?" Vielleicht kannst du dich mit seiner Frage identifizieren. Du hast damit begonnen, Jesus nachzufolgen, in dem Gedanken, dass all deine Probleme verschwinden würden. Und doch bleiben einige dieser Probleme bestehen. Vielleicht sind manche dieser Probleme sogar schlimmer geworden. Aber ist das, was der Redner auf diesem Festival gesagt hat, tatsächlich wahr? Hat Jesus uns versprochen, dass wenn wir ihm nachfolgen, all unsere Probleme verschwinden würden? Das ist die Frage, über die ich heute Morgen mit euch nachdenken möchte. Wenn du eine Bibel hast, schlag bitte mit mir das Ende von Johannes Kapitel 16 auf. In den letzten Wochen haben wir uns mit dem sogenannten Obersaalgespräch im Johannesevangelium beschäftigt. Das sind eine Reihe von Lehren, die Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gegeben hat, in der Nacht vor seiner Kreuzigung. Wir haben in Kapitel 13 begonnen und wir werden heute Morgen Jesu Lehre hier abschließen.
Letztes Mal haben wir uns den Anfang von Kapitel 16 angeschaut. Jesus lehrte die Jünger mit Metaphern und bildhafter Sprache. Jetzt wird er offen zu ihnen sprechen.
25. Dies habe ich euch in bildhafter Sprache gesagt. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden werde, sondern euch offen vom Vater verkünden werde. 26. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. 27. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Hier spricht Jesus ganz direkt. Er sagt, dass Gott der Vater ihn in die Welt gesandt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Jesus kam und stand kurz davor, ans Kreuz zu gehen und gekreuzigt zu werden. Nicht für seine eigenen Sünden, denn er hatte keine Sünden, sondern für unsere Sünden. Er würde sterben und begraben werden, aber nach 3 Tagen würde er auferstehen. Und zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt lagen etwa 40 Tage. Und auf diese Zeit bezieht sich Jesus hier, wenn er seinen Jüngern alles offen erklären würde. Es gab einfach Dinge, die die Jünger erst nach der Kreuzigung und der Auferstehung verstehen konnten.
Also wird Jesus während dieser 40 Tage zwischen der Auferstehung und der Himmelfahrt den Jüngern alles erklären. Ich liebe Vers 28, weil er eine schöne Zusammenfassung dessen ist, was gleich geschehen wird. Jesus sagte: "Ich kam vom Himmel auf die Erde. Und ich werde schließlich die Erde verlassen und zurück in den Himmel gehen." Dieser Vers wird perfekt in dem Anbetungslied "Herr, ich erhebe deinen Namen" ausgedrückt. Singt es mit mir.
Du kamst vom Himmel auf die Erde, um uns den Weg zu zeigen.
Von der Erde ans Kreuz, um meine Schuld zu bezahlen. Vom Kreuz ins Grab, vom Grab in den Himmel. Herr, ich erhebe deinen Namen.
So ein einfaches Lied, aber es steckt so viel Theologie darin.
Du kamst vom Himmel auf die Erde.
Die Menschwerdung. Jesus wurde Fleisch und wohnte unter uns. Von der Erde ans Kreuz. Die Kreuzigung.
Aus Liebe starb er am Kreuz, Sühnung, um meine Schuld zu bezahlen. Am Kreuz bezahlte er die Schuld der Sünde, die wir nicht bezahlen konnten. Auferstehung. Am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden und hat ein für alle Mal über Sünde und Tod triumphiert. Die Himmelfahrt, vom Grab in den Himmel. Nach 40 Tagen wurde Jesus zu Gott, dem Vater, in den Himmel aufgenommen. Und es endet mit der Erhebung. Herr, ich erhebe deinen Namen. Wir preisen und beten Jesus Christus an, unseren Herrn und Erlöser.
In diesem einfachen Vier-Akkord-Lied, das viele von euch als Kinder im Kirchenlager gesungen haben, steckt das Evangelium. Die gute Nachricht von dem, was Jesus in Raum, Zeit und Geschichte getan hat. Dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und dass du aus Gnade durch den Glauben an Jesus gerettet werden kannst. Du kannst vergeben werden. Du kannst von Neuem geboren werden. Du kannst neu gemacht werden. Du musst einfach nur umkehren und glauben. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Was wirst du damit tun? Heute ist der Tag des Heils.
29. Seine Jünger sagten, ah, jetzt sprichst du offen und verwendest keine bildhafte Sprache mehr. 30. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und niemand dir Fragen stellen muss. Deshalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Die Jünger sind so, ah, jetzt verstehen wir. Jetzt begreifen wir es. Jetzt müssen wir dir nicht mehr all diese Fragen stellen. Man kann förmlich die Aufregung und Begeisterung der Jünger spüren. Aber die Jünger verstehen immer noch nicht vollständig, was gleich geschehen wird. Wiederum warnt Jesus sie. 31. Jesus antwortete ihnen, glaubt ihr jetzt? 32. Siehe, die Stunde kommt. Ja, sie ist schon gekommen, da ihr zerstreut werdet. Jeder in sein eigenes Haus und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Denkt daran, das ist kurz bevor die Behörden kommen und Jesus verhaften. Und Jesus sagt ihnen, wenn sie kommen, um ihn zu holen, werden die Jünger sich zerstreuen. Die Jünger werden ihn verlassen. Der Hirte wird geschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Sie werden Jesus tatsächlich allein lassen. Aber Jesus sagt ihnen, er ist nie allein. Der Vater ist bei ihm.
33. Ich habe euch das gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
Ich habe schon gesagt, dass Vers 28 voller reicher Lehre ist, aber auch Vers 33 ist äußerst gehaltvoll.
Es steckt so viel in diesem Vers, wie man über die Kämpfe dieser Welt denkt, aber auch unsere Fähigkeit, diese Kämpfe durch den Frieden zu überwinden, der in Jesus Christus verfügbar ist. Erinnert euch an Johannes 14, da sagte Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Jesus gibt uns einen übernatürlichen Frieden in ihm. Es ist kein Frieden, den diese Welt geben kann. Du kannst dir in dieser Welt vieles kaufen, aber Frieden kannst du nicht kaufen. Die Welt kann dir nicht den geistlichen Frieden geben, den Jesus schenkt. Er ist göttlich. Es ist ein Frieden, der dir durch die Kämpfe dieses Lebens hindurch hilft. In Philipper 4 steht, dass dieser Frieden von Jesus alles Verstehen übersteigt. Mit anderen Worten, es ist ein Friede, der für die Welt keinen Sinn ergibt.
Es ist ein Friede, der selbst in den Schwierigkeiten des Lebens da ist, selbst in den Stürmen dieses Lebens, selbst in den Problemen dieses Lebens. Jesus hat nie gesagt, dass all eure Probleme verschwinden werden. In Vers 33 sagt er sogar das Gegenteil. In dieser Welt wird es Probleme geben, es wird Prüfungen geben, es wird schwierig sein. Aber als Gläubige können wir Frieden haben, weil wir wissen, dass Jesus Christus die Welt überwunden hat.
Der Redner auf der Bühne hätte an jenem Tag niemals sagen sollen, komm und folge Jesus nach und all deine Probleme werden verschwinden. Was er hätte sagen sollen war, komm und folge Jesus nach und sein Friede wird erscheinen. Das bedeutet, du kannst Frieden haben, wenn du deinen Job verlierst. Du kannst Frieden haben, wenn du im Krankenhausbett liegst. Du kannst Frieden haben, wenn deine Kollegen dich wegen deines Glaubens verspotten. Du kannst Frieden haben, wenn du eine schwere Zeit in deiner Ehe durchmachst.
du kannst Frieden haben, wenn du bei einer Prüfung durchfällst. Du kannst Frieden haben, wenn dir das Geld ausgeht. Du kannst Frieden haben, wenn deine Zukunft ungewiss ist. Warum? Weil Jesus Christus die Welt überwunden hat. Er hat über Sünde und Tod ein für alle Mal triumphiert. Wir haben eine Hoffnung in ihm, die unerschütterlich und unzerbrechlich ist.
Jemand hat mir einmal erzählt, dass sie, bevor sie einen Film anschaut, auf Wikipedia nachschaut und die ganze Handlung des Films liest, weil sie beim Ansehen des Films nicht gestresst sein möchte. Sie denkt, dass wenn sie weiß, wie der Film endet, dann werden der Anfang und die Mitte des Films nicht so stressig sein. Ich finde zwar, dass das den Film verdirbt, aber nun gut, das funktioniert für sie. Aber genau dieses Prinzip finden wir auch in Vers 33. Wir können Frieden in den Prüfungen des Lebens haben, weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Frieden ist etwas, das uns in Christus geschenkt wird, aber es ist auch etwas, in dem Gott uns wachsen lässt. Es ist eine der Früchte des Geistes, die in Galater 5 aufgezählt werden. Je öfter wir erleben, wie Gott in den Prüfungen des Lebens eingreift, desto mehr wächst unser Frieden. Jesus nachzufolgen bedeutet nicht, dass all deine Probleme verschwinden werden. Wir sind dazu berufen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, so wie er sein Kreuz auf sich genommen hat. Es wird Prüfungen geben, es wird Stürme geben, aber du kannst Frieden in der Bedrängnis haben. Du kannst ermutigt werden, du kannst guten Mutes sein, du kannst mutig und tapfer sein, denn Jesus Christus hat die Welt überwunden. Wir sind mehr als Überwinder durch ihn, der uns geliebt hat. Kapitel 17 ist das Gebet Jesu. Dies ist eine der intimsten, wenn nicht sogar die intimste Schriftstelle in der ganzen Bibel. Es ist das letzte Gebet Jesu mit den Jüngern und er öffnet sein Herz vor dem Herrn in Gegenwart seiner Freunde. Das Gebet ist in drei Teile gegliedert. In den Versen 1 bis 5 betet Jesus für sich selbst. In den Versen 6 bis 19 betet er für die Apostel und in den letzten 6 Versen betet er für die Gemeinde und die Welt. 17,1. Nachdem Jesus diese Worte gesprochen hatte, erhob er seine Augen zum Himmel. Ein kurzer Hinweis, bevor wir das Gebet Jesu lesen, achte auf seine Haltung. Oftmals schließen wir beim Beten unsere Augen und neigen den Kopf. Manchmal wird uns sogar gesagt, wir sollen den Kopf beugen und die Augen schließen. Aber Jesus, hier in Johannes 17, aber auch in Johannes 11, als er Lazarus von den Toten auferweckt, hat seinen Kopf erhoben. Und seine Augen scheinen offen zu sein. Genau das Gegenteil von dem, was vielen von uns über das Gebet beigebracht wurde. Ist es nun falsch, die Augen zu schließen und den Kopf zu neigen? Nein, natürlich nicht. Wenn wir die Augen schließen, können wir uns besser vor Ablenkungen schützen. Aber du musst deine Augen nicht schließen oder den Kopf senken. Du kannst Jesu Beispiel hier folgen, wenn du möchtest. Kopf erhoben, Augen geöffnet. 17,1. Nachdem Jesus diese Worte gesprochen hatte, erhob er seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. 2. Weil du ihm Macht über alles Fleisch gegeben hast, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. In diesen Versen betet Jesus für sich selbst. Ganz am Anfang des Johannesevangeliums möchte Jesu Mutter Maria, dass Jesus etwas unternimmt, als auf der Hochzeit zu Kana der Wein ausgeht. Aber Jesus sagt zu ihr, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch hier sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, es ist Zeit, verherrliche mich, wie ich dich verherrliche. Verherrlichen bedeutet, jemanden zu ehren oder positiv anzuerkennen. Jesus bittet den Vater, ihn zu verherrlichen, während er ans Kreuz geht, um für die Sünden der Welt zu sterben. Natürlich wird dieses Gebet erhört werden, denn Jesus wird tatsächlich am Kreuz sterben, aber auch in Herrlichkeit auferstehen. Es heißt, das ewige Leben ist in Jesus Christus zu finden. Was ist ewiges Leben? Ich bin froh, dass du fragst. 3. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 4. Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. 5.
Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war.
Das ewige Leben, wie Jesus es hier definiert, bedeutet nicht einfach ewig zu leben, obwohl das ein Teil davon ist. Das ewige Leben, wie Jesus es hier definiert, ist nicht nur ein Ticket für den Himmel, obwohl auch das dazugehört. Das ewige Leben, wie Jesus es hier definiert, bedeutet Gott zu kennen. Es bedeutet Jesus Christus zu kennen. Es geht nicht nur um Wissen, obwohl auch das dazugehört. Dieses Kennen, von dem Jesus spricht, meint eine intime Beziehung zum lebendigen Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Wissen über Jesus und dem wirklichen Kennen von ihm. Jeder kann Fakten und Informationen über Jesus wissen. Jeder kann Wissen haben. Doch es ist etwas anderes, ihn als Herrn und Retter deines Lebens zu kennen, eine Beziehung zu ihm zu haben, ihm zu folgen, wenn er dich führt, im Glauben zu wandeln und nicht im Schauen. Und der erste Schritt zu einer Beziehung mit Jesus besteht darin, an ihn zu glauben. Zu glauben, dass er das Werk vollbracht hat, das Gott, der Vater, ihm am Kreuz aufgetragen hat. Und während Jesus auf das Kreuz zugeht, betet er, dass der Vater in ihm verherrlicht werde. 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. 7. Jetzt wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen, und haben in Wahrheit erkannt, dass ich von dir gekommen bin. Und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Während Jesus betet, gibt es ein Gefühl der Vollendung. Er hat die Berufung erfüllt, die Gott, der Vater, ihm gegeben hat. Jesus sagt, dass er sich Gottes Volk offenbart hat. Jesus sagt, dass er die Worte weitergegeben hat, die Gott ihm gegeben hat. Jesus kam, um den Willen Gottes des Vaters zu tun, und hier kann er zurückblicken und sagen, dass er es getan hat. Dass er das Rennen, das Gott für ihn bestimmt hat, vollendet hat. Es ist eine Erinnerung für uns, weiterzumachen. Die Versuchung, aufzugeben, wird immer da sein. Das Leben ist schwer. Es wird Hindernisse geben, aber wie süß wird es am Ende unserer Zeit auf Erden sein, zurückzublicken und wie der Apostel Paulus zu sagen: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Rennen vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Mach weiter. Erfülle weiterhin die Berufung, die der Herr auf dein Leben gelegt hat. 9. Ich bete für sie. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. 10. Alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. 11. Und ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Jesus steht kurz davor, ans Kreuz zu gehen, aber er betet für seine Jünger, seine Freunde. Er verlässt sie, aber er betet darum, dass sie eins seien, mit derselben Einheit, die Jesus mit Gott, dem Vater, erfahren hat.
12. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt, den du mir gegeben hast. Ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. 13. Jetzt aber komme ich zu dir, und dies rede ich in der Welt, damit sie meine Freude in sich vollkommen haben. Während seines irdischen Wirkens beschützte Jesus seine Jünger. Judas, der Sohn des Verderbens, verließ Jesus. Aber selbst das geschah nach Gottes Wort. 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. 16. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.
Wir haben über diese Spannung im 15. Kapitel gesprochen. Wenn Jesus von der Welt spricht, meint er nicht den Planeten Erde. Vielmehr spricht er von einer Ideologie, die sich gegen Gott richtet.
Es ist die Liebe zu einem geistlichen System, das gegen Gott und die Dinge Gottes ist.
Es sind Menschen, die nicht an Gott glauben, die Gott ablehnen, die gegen Gott sind, und wir können seinen Einfluss und seine Auswirkungen überall finden. So wie die Jünger rettet uns Jesus vor der Zerbrochenheit dieser Welt. Aber wir sind immer noch in der Welt. Wir sind also in der Welt, aber nicht von der Welt.
Und wir sind hier in dieser Welt, weil es noch Arbeit zu tun gibt.
Verlorene Menschen müssen die gute Nachricht des Evangeliums noch hören.
17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit.
18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt.
19. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie in Wahrheit geheiligt seien.
Jesus bittet Gott, seine Jünger zu heiligen. Heiligung ist der Prozess, immer mehr wie Jesus Christus zu werden. Es ist der Prozess, durch den wir heilig werden, so wie Christus heilig ist. Es geht darum, im Gehorsam gegenüber dem Herrn in unserem Leben zu wachsen und reifer zu werden. Wie tun wir das?
Jesus sagt, dass dies durch Gottes Wort geschieht, durch Gottes Wahrheit. Wenn wir Gottes Wort lesen und hören, legt der Heilige Geist uns Dinge aufs Herz, in denen wir wachsen sollen, um Christus ähnlicher zu werden.
Eines der Dinge, die ich hasse, ist es, meine Kleidung zu bügeln. Ich bin kein Fan davon. Es gibt einige Hemden, die ich seit Monaten nicht getragen habe, nur weil sie zerknittert sind und ich sie nicht bügeln möchte.
Aber um die Falten herauszubekommen, muss man sie bügeln. Man braucht die Hitze, um das Wasser zu erwärmen, das dann Dampf erzeugt. Und dann muss man das Bügeleisen nehmen und es fest auf die Kleidung drücken, um die Falten wegzubekommen. Es ist die Hitze und der Druck, die die Kleidung glatt machen.
Auf die gleiche Weise entfernt Gott die Falten aus deinem Leben durch das Wort Gottes, das sich mit dem Dampf oder der Hitze des Heiligen Geistes auf dein Leben legt, wenn du so willst.
So heiligt er dich. So macht er dich heiliger. Wenn du also nicht im Wort bist, wenn du nicht in der Wahrheit bist, wenn nichts auf dein Leben drückt, wie sollen die Falten deines Lebens herauskommen?
Sie verschwinden nicht. Sie bleiben einfach da, wie die Hemden,
die ich seit Monaten nicht getragen habe.
Beim Worship Camp hat Crystal den Kindern ein einfaches Lied beigebracht, das auch heute noch für uns wahr ist.
Lies die Bibel, bete jeden Tag, bete jeden Tag, bete jeden Tag. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst, Halleluja. Lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Du wächst, indem du Gottes Wort hörst und Gottes Wort in deinem Leben anwendest.
Sei geheiligt in der Wahrheit, sein Wort ist Wahrheit. In Johannes 17 hat Jesus nicht nur für seine Jünger gebetet, sondern auch für dich gebetet.
20. Ich bitte aber nicht nur für diese, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden.
21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir.
Damit auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.
22. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind.
23. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien,
damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast.
Was ist Jesu Hauptgebet für uns? Hat er gebetet, dass Gott uns schöne neue Gebäude schenkt, in denen wir uns treffen können? Hat Jesus gebetet, dass wir eine großartige Kinder- oder Jugendarbeit haben?
Diese Dinge sind großartig, aber das war nicht Jesu größte Sorge, als er für uns gebetet hat.
Was war Jesu Hauptgebet für uns?
Dass wir eins seien, dass wir vereint seien, dass wir zusammen seien.
Es gibt eine solche Kraft und Macht, wenn Gottes Volk sich im Namen Jesu versammelt.
Wenn wir alle gemeinsam hier sind, Gott anbeten und seine Güte verkünden, ist das kraftvoll. Und gleichzeitig sind Gemeinden sehr zerbrechlich. Wie einige von euch wissen, braucht es nicht viel, damit eine Gemeinde gespalten oder zerrissen wird. Gemeinden können leicht geteilt werden. Ich bin sicher, einige von euch haben das im Leben schon erlebt. Es ist unglaublich traurig und schmerzhaft.
Deshalb war das Jesu Hauptanliegen, als er für uns gebetet hat. Seid vereint. Seid zusammen.
Es gibt Einheitzerstörer und Einheitförderer.
Einheitzerstörer sind Dinge, die die Einheit der Gemeinde zerstören. Dinge wie Klatsch, Stolz, Selbstsucht, ungelöste Konflikte, fehlende Vergebung, Härte im Umgang miteinander, Lügen. Ich könnte noch lange so weitermachen.
Das sind Einheitzerstörer. Diese Dinge zerstören unsere Einheit. Aber Einheitförderer, Dinge, die die Einheit unserer Gemeinde stärken, sind zum Beispiel Demut, Gemeinschaft, Dienen, Konflikte auf gesunde Weise lösen, Gebet, Vergebung. Ich könnte noch lange so weitermachen. Das sind Einheitförderer.
Bist du ein Einheitzerstörer oder ein Einheitförderer?
Jesus hat dafür gebetet, dass du ein Einheitförderer bist, dass wir eins sind. Die letzten Verse.
24 Vater, ich will, dass auch die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt.
25 Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast.
26. Und ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn weiterhin bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wie denkt Jesus über dich? Wir wissen all die wesentlichen Dinge aus der Bibel, dass er dich liebt, dass er bei dir ist, dass er für dich ist. Lassen wir all diese Dinge einen Moment beiseite.
Vers 24 spricht von Jesu Wunsch für dich. Und er sagt, dass er wünscht, er möchte, er sehnt sich danach, dass du bei ihm bist, um seine Herrlichkeit zu sehen. Ist das nicht erstaunlich? Denk mal darüber nach. Er möchte einfach mit dir zusammen sein. Ja, mit dir. Mit all deinen Problemen, mit all deinen Schwächen, mit all deinen Fehlern. In Jesu innigstem Gebet, das wir sehen dürfen, sagt er dem Vater, dass er es kaum erwarten kann, dass du bei ihm bist. Er will dich.
Weißt du das über Jesus? Glaubst du ihm, wenn er das sagt?
Vielleicht fühlst du dich in dieser Welt wie eine Last für andere. Vielleicht denkst du, dass du die Menschen immer störst. Aber du bist keine Last für Christus. Er möchte Zeit mit dir verbringen. Er will dich. Nicht nur sehnen wir uns danach, eines Tages von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu sein, auch er sehnt sich nach diesem Tag, dass du dort bist, wo er ist, um seine Herrlichkeit zu sehen.
Ja, wir wissen, dass wir uns nach Gott sehnen sollten, aber verstehst du auch, dass Gott sich ebenfalls nach dir sehnt?
Denke diese Woche darüber nach.
In Jesu Gebet sehen wir viele Dinge auf seinem Herzen. Gottes Herrlichkeit, dass wir in Gottes Wahrheit geheiligt werden, dass wir vereint sind. Das waren die Dinge, die Jesus auf dem Herzen hatte. Deshalb sollten dies auch die Dinge sein, die wir auf dem Herzen tragen.
Nachdem Jesus dieses Gebet gesprochen hatte, geschah alles, was er gesagt hatte, dass es geschehen würde.
Judas verriet ihn, er wurde verhaftet, er wurde vor Gericht gestellt und zum Tod verurteilt.
Die Jünger zerstreuten sich.
Er wurde gekreuzigt. Er wurde begraben. Aber 3 Tage später ist er wieder auferstanden.
40 Tage lang lehrte er die Jünger. Genau wie Jesus es gesagt hatte, offen die Wahrheiten Gottes. Und dann fuhr er in den Himmel auf und sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. Mit anderen Worten, Jesus hat die Wahrheit gesagt. Alles, was er sagte, dass es geschehen würde, ist geschehen. Und so, wenn Jesus dir sagt, dass du Frieden haben kannst, selbst in den Stürmen des Lebens, dann sagt er dir die Wahrheit. Die Frage ist nicht, ob du Frieden hast oder nicht. Jesus hat uns versprochen, dass wir in ihm Frieden haben. Der Frieden ist da. Die Frage ist, ob du dich in den Stürmen dieses Lebens auf diesen Frieden stützt. Die Versuchung wird immer sein, in Panik zu geraten. Aber Panik bringt dich nicht weiter. Panik verschlimmert die Situation nur. Aber Frieden kann dich hindurchtragen. Jesus sagte seinen Jüngern, dass er ihnen all diese Dinge in der sogenannten Abschiedsrede gesagt hatte, bevor er sie verließ, damit sie Frieden hätten. Und genau diesen Frieden gibt er auch dir. Stützt du dich auf diesen Frieden?